recht herzlich schönen guten Tag möchte ich Ihnen wünschen zu dieser Bertelsmann-kritischen Tagung. Ich möchte mich zunächst selbst vorstellen. Ich heiße Angelika Wahl, bin eine der Mitorganisatorinnen hier dieser Tagung, arbeite bei ATTAC Frankfurt mit und im Frankfurter Bündnis gegen Privatisierung. Ich möchte gleich Andreas Stahl noch mit vorstellen, meinen Kollege, der hier ebenfalls eine Menge getan hat, um diese Tagung zustande zu bringen. Und ich möchte vor allem Sören Steffe vom ASTA der FH vorstellen, ohne den diese Tagung gar nicht möglich gewesen wäre. Der ASTA hat uns sehr großzügig hier mit Räumlichkeiten versorgt, die drüben im Gebäude 2, das werden Sie nachher sehen, hervorragend ausgestattet sind. Die Idee zu dieser Tagung ist im Februar entstanden, nicht zuletzt aufgrund der Anregung der Organisatorinnen und Organisatoren der Tagung in Hamburg vor einem Jahr. Einer, der an dieser Tagung teilgenommen hat, war Andreas Stahl. Er hat diese Idee eingebracht beim Frankfurter Bündnis gegen Privatisierung. Wir haben diese Idee sehr gern aufgenommen, weil wir festgestellt haben, bei allen Themen der Privatisierung, sei es Privatisierung im Schulbereich, im Hochschulbereich, in der Kommune, stößt man immer wieder auf einen Namen, nämlich Bertelsmann. Sicherlich ist Bertelsmann nicht der einzige Think Tank, der die Privatisierung ideologisch begründen. Ich selber bin in einer großen Gesamtschule im sozialen Brennpunkt. Unsere Schulleitung kooperiert mit McKinsey. Da diese Privatisierung sich durch alle Bereiche durchzieht, ist nicht verwunderlich, wenn diese Veranstaltung von sehr vielen Organisationen mit unterstützt wurde und auch mitfinanziert wird. Ich möchte hinweisen, zu den Unterstützern gehört die Gewerkschaft Verdi, gehört die GEW, natürlich aber auch ATTAC, der Bund demokratischer Wissenschaftler, das Aktionsbündnis gegen Studiengebühren, die Landesastenkonferenz, die Otto-Brenner-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe, wenn das PM-Bündnis bedeutet Bündnis gegen, für Meinungsfreiheit. Politik und Meinungsfreiheit. Dankeschön. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Die Tagung heute ist ein Meilenstein der Kampagnen gegen Bertelsmann und seine Stiftungen. Natürlich sollen hier Ideen gesammelt werden, wie soll es weitergehen, was kann man noch tun. Wir haben hier eine ganze Reihe von sehr kompetenten, erfahrenen Leuten dabei. Qualität dominiert sicherlich gegenüber der Quantität, auch wenn ich mit der Quantität nicht unzufrieden bin. Konkret, es wird in den Workshops natürlich auch gefragt, was können wir tun, was können wir machen. Es gibt eine Anregung aus dem Bund demokratischer Wissenschaftler, ein Aufruf, der diskutiert werden kann. Unser Vorschlag ist, dass wir zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr diesen Aufruf noch mal genauer uns ansehen, überlegen und dann als Anregung ins Plenum tragen. Es gibt drüben im Gebäude 2 auch eine Tafel, auf der zusammengetragen werden sollen Vorschläge für weitere Aktivitäten. Ich bitte Sie, diese Tafeln recht eifrig zu benutzen. Das zunächst mal für den Anfang. Wer später auch konkrete organisatorische Fragen hat, kann sich gern an mich wenden. Aber insbesondere wird jetzt Andreas Stahl und Sören noch mal zu organisatorischen Fragen auch was sagen und zu der Veranstaltung morgen früh.
Ja, guten Morgen auch meinerseits. Ich freue mich sehr, hier zu sein nochmal, meine letzten 4 Tage als Vorsitzender nach 2 Jahren ASTA-Vorstand, hier noch so einen wunderschönen Abschluss zu machen. Ich will mich auch jetzt noch organisatorisch an den Kreis wenden, und zwar wir dem Programm oder Aushängen auch entnehmen könnt, haben wir danach ab 11:45 Workshops-Phase. Wir haben eins unserer selbstverwalteten Cafés geöffnet, das für euch jetzt bis 18 Uhr für Kaffeestückchen und auch für ein Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr zur Verfügung steht. Es gibt Chili con Carne, vegan und mit Fleisch. Und ja, die Workshops finden im Gebäude 2 statt. Es wurde bereits gesagt, es könnte sein bei Überfüllung der Seminarräume, dass wir dann hier in dieses Gebäude ausweichen müssen. Das werden wir alles hinbekommen. Ja, die Abschlussveranstaltung findet dann wieder hier statt. Und danach habt ihr ab 18.30 Uhr die Möglichkeit, die Räume hier auch noch weiterhin zu nutzen. Wir haben aufgeschlossen bis 21 Uhr. Das heißt, wir haben eine Open-Space-Möglichkeit für alle die, die sich noch austauschen wollen und denen der ganze Tag noch nicht genug war. Und ab 21 Uhr haben wir dann das Rote Haus geöffnet. Dort ist der Asta mit drin, mit der Bibliothek und unten drin einem weiteren selbstverwalteten Café, wo heute Abend noch ein bisschen gefeiert wird und wo man dann den ganzen Ausklang auch für den Tag noch hinbekommt. Für Übernachtungsmöglichkeiten meldet euch bitte an der Info, am Infopunkt. Wir sind im Institut für Vergleichende Irrelevanz, wo wir unterkommen können mit einigen Menschen. Das ist ein besetztes Institut an der Universität. Ja, also alles ein bisschen Abenteuer und Selbstverwaltung. Ja, ansonsten würde ich noch ganz kurz darauf hinweisen, die Mikrofone, die hier vorne stehen, wir haben uns dafür entschlossen, jetzt erstmal zu sagen, das Einführungsreferat werden wir auf jeden Fall auch, da werden wir die Möglichkeit geben, die Presse, der Presse auch, Radio Quer unter anderem aus Mainz ist hier, die Möglichkeit eines Mitschnitts zu geben. Falls ihr dagegen Bedenken habt, beziehungsweise auch bei der Abschlussrunde dort Widersprüche kommen, nehmen wir die auch gerne auf und würden dann gegebenenfalls eben auch die Mikrofone bitten auszustellen. Ja, so viel erstmal dazu. In den einzelnen Workshops wegen Aufnahmen wird dann auch nochmal separat gefragt, sodass niemand hier meint, er wird hier abgehört. Alles klar. Gut, ja, ich wünsche euch viel Spaß.
So, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Sören Steffe. Es wird auch noch eine Videoaufzeichnung gebe von Kanal B, das ist also auch hiesigerseits soweit autorisiert. Wenn es da auch Bedenken geben sollte, bitte melden. Mir ist außerdem jetzt die Aufgabe zugefallen, in den inhaltlichen Teil überzuleiten, sprich her den Übergang zu Eckhard Spoh herzustellen. Dazu gibt es noch, möchte ich noch zwei, drei Sachen anmerken. Eckhard Spoh hat sich in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Bertelsmann beschäftigt. Er war auch beispielsweise auf dem ersten Kongress in Hamburg auch schon zu Gast, der vor zwei Jahren jetzt stattgefunden hat. In Hamburg hätte dieses Jahr eigentlich ursprünglich auch einer stattfinden sollen. Das ist aber aus organisatorischen Gründen gescheitert. Zu dem ersten, der seinerzeit stattgefunden hat, der im Prinzip auch den Hiesige mit ins Rolle gebracht hat, der ist nach meiner Einschätzung von einer Person initiiert worden und angetragen worden. Das war die Frau Prien aus Hamburg, von der ich im Übrigen bei dieser Gelegenheit, da sie heute nicht da sein kann, in Eckhard Spoh auch nochmal ganz herzlich grüßen soll. Was aber für mich ein schöner Hinweis ist, dass sehr wohl die Aktionen eines Menschen, wenn sie aus Überzeugung geschehen, tatsächlich etwas bewirken können. Zu Eckhard Spoh noch zwei, drei Anmerkungen. Er ist in der Medienlandschaft also ein Fachmann par excellence, so schätze ich ihn mal ein. Er war wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einige Jahre auch Redakteur bei der Frankfurter Rundschau. Über 35 Jahre, nicht ganz so lang stand er der Deutschen Journalistenunion vor, ich glaube das waren nur 16 dann. Und ist jetzt Herausgeber der Zwei-Wochen-Schrift Osjetski, die sich als Nachfolge Publikation der Schaubühne, respektive Weltbühne, Schaubühne hieß sie vorher, Weltbühne versteht, und die hat ja nur doch, sage ich mal, publizistische Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland bis in diese hineingeschrieben, also in Deutschland insgesamt, also war ja schon etwas älter das Ganze. So, ich möchte das Wort an Eckhard Spoh nun übergeben und herzlich willkommen.
Ja, danke Andreas Stahl. Die Hauptstraße der Hauptstadt der vergrößerten Bundesrepublik Deutschland, die Straße unter den Linden, beginnt am Schlossplatz, wo unsere regierenden Politiker jetzt den Palast der Republik abreißen lassen, damit anschließend dort das Königs- und Kaiserschloss wiedererrichtet werden kann, auch wenn dessen künftiger Verwendungszweck noch nicht geklärt ist. 1918 hat Karl Liebknecht hier die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen. Die Wiedereinführung der Monarchie steht noch nicht auf der Tagesordnung. Aber wer weiß, vielleicht wird die allgemeine Restauration auch dahin zurückführen. Gegenüber dem früheren und künftigen Schloss steht mit der schönen Adresse unter den Linden 1 das Haus Bertelsmann. Früher war es das Haus des Berliner Stadtkommandanten. Im Krieg wurde es, wie das Schloss, verdientermaßen zerstört. Bertelsmann hat es wiedererrichtet, stattlich, machtbewusst, mit riesigen Raubvogelskulpturen auf dem Dach. Den Platz zwischen den Resten des Palastes der Republik und dem Haus Bertelsmann prägen auch der evangelische Dom und das DDR-Staatsratsgebäude mit dem ehemaligen Schlossbalkon, von dem Karl Liebknecht am 9. November 1918 gesprochen hat. Dieses Gebäude wurde nach der Abwicklung der DDR einer privaten Managerakademie übereignet. Hier erhalten jetzt künftige Führungskräfte der sogenannten Marktwirtschaft, also des Kapitalismus, ihre Ausbildung und zahlen dafür mehr Studiengebühren, als andere zum Leben haben. Ja, dies ist der richtige Platz für Bertelsmann, den neuen Berliner Stadtkommandanten. Beim Blick zum Dom hinüber mag sich Bertelsmann, der heute 60 Milliarden Euro Jahresumsatz macht, an seine Anfänge erinnern. Der 1835 im westfälischen Gütersloh gegründete C. Bertelsmann Verlag machte seine ersten großen Geschäfte mit Gesangbüchern und anderer Literatur zur Festigung des christlichen Glaubens. Seit diesen Anfängen setzte er auf die ersprießliche Wirkung hoher Auflagen. Von berüchtigt unseriösen Überredungskünstlern ließ er die Bücher an den Haustüren verkaufen, besonders gern an Hausfrauen, wie der Bertelsmann-Forscher Hersch Fischler schreibt. Der Anteil religiöser Literatur an der Produktion des Verlages sank rapide, als es knapp 100 Jahre nach der Verlagsgründung galt, völkische und kriegerische Literatur unter das Volk zu bringen. 1934 wurde, und ich stütze mich bei diesem kurzen Gang durch die Konzerngeschichte auf Thomas Barth, der auch viel dazu beigetragen hat, das Thema Bertelsmann in den letzten Jahren auf die Tagesordnung zu bringen. Also 1934 wurde Werner von Langsdorffs Fliegen vom Feind vom Verlag als Buch der todesbereiten Pflichterfüllung empfohlen, zum Weihnachtsbuch der Hitlerjugend erwählt. In der Jugendheftreihe Spannende Geschichten erschienen dann Titel wie Torpedoboote vor und Bomben gegen England. In den Nazi-Jahren verachtfachte Bertelsmann seinen Umsatz. Für den Verlag waren es gute, lohnende Jahre. Im Krieg galt er als kriegswichtig, sodass es ihm an Papier und Personal nicht mangelte. Besonders lohnend war das Geschäft mit sogenannten Feldpostbüchern, wovon der Verlag mehr als 20 Millionen verkaufte. So erwarb er sich große Verdienste darum, die Soldaten bei der Hakenkreuzfahne zu halten und verdiente sehr gut daran. Es waren wirklich Bombengewinne, die ihm damals zuflossen. Bei der sogenannten Entnazifizierung 1946 verschwieg Heinrich Mohn, der damalige Verlagschef, seine Fördermitgliedschaft in der SS und so erlangte er die Verlagslizenz, die eigentlich nur Unbelasteten, besser noch Antifaschisten, erteilt werden sollte. Inzwischen machte Bertelsmann wieder auf fromm, wie man es in der Adenauer-Ära allgemein machte, wenn man oben bleiben wollte und noch höher hinaus wollte. In den folgenden Jahrzehnten blieb Bertelsmann Hausverlag der evangelischen Kirche und setzte zugleich, vor allem seit Gründung des Bertelsmann-Leserings, seine rabiaten Haustürgeschäfte fort, die ihn immer mal wieder mit den Gesetzen in Konflikt brachten. Die Drücker gaben sich oft als Abgesandte der Schulbehörde, der Stadtverwaltung oder gar einer gemeinnützigen Stiftung gegen Schmutz- und Schundliteratur aus, um angeblich Umfragen zu machen und nebenbei niveauvolle, kulturell wertvolle Bücher zum Vorzugspreis anzubieten. Mitunter ließen sie sich dabei Umfragebogen oder andere Bestätigungen für den Besuch unterschreiben, die sich Wochen später als Beitrittserklärungen zum Lesering herausstellten. Die weitere Entwicklung Bertelsmann unter dem Kommando von Heinrich Mohns Sohn Reinhard zu einem der größten Medienkonzerne der Welt kann ich hier nur mit Stichworten skizzieren. 1962 Bertelsmann beginnt ins Ausland zu expandieren, zunächst ins frankofaschistische Spanien. 1969 Bertelsmann steigt in den Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr ein. 1970 Bertelsmann beteiligt sich an dem Konzern des Zeitungsverlegers Axel Springer, dessen reaktionäre Tendenz auch die des Bertelsmann-Chefs Reinhard Mohn ist. Dieses Geschäft wird allerdings unter starken Protesten der damaligen demokratischen Öffentlichkeit rückgängig gemacht. Die beiden Medienkonzerne bleiben einander aber nahe, so immer blond wie Liz Mohn und Friede Springer, die Gönnerinnen unserer Kanzlerin Angela Merkel. 1978, das Springerblatt Die Welt titelt Bertelsmann in stürmischer Expansion. 1980, Die Welt titelt Der Medienriese expandiert weiter, volle Konzentration auf die Aktivitäten im Ausland. Bertelsmann übernimmt unter anderem alle Anteile des US-amerikanischen Buchverlags Bantam. 1982 Bertelsmann verdoppelt innerhalb eines Jahres seinen Jahresüberschuss. 1983 Bertelsmann bringt das Privatfernsehen nach Deutschland auf dem Umwege über Luxemburg, wo er sich mit 40% an dem Sender RTL beteiligt hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Mark Wössner, erläutert den Schritt auf die fromme Gütersloher Art, ich zitiere, wir machen mit. Wir gehen als Medienschaffende mit in die Verantwortung für die Gestaltung der neuen Medien. Dabei kommen am ehesten die großen Häuser in Frage, hier mal in die Federführung zu gehen. Für ein leichtes, unterhaltsames, informierendes Fernsehen, das Freude und Spaß macht, dazu könnte ich mich bekennen. Zitat Ende. Die großen Häuser, Bertelsmann und Springer, dominieren seitdem das Privatfernsehen und drängen das Öffentlich-Rechtliche zur Seite. Von größerer Programmvielfalt, wie sie uns von verantwortlichen Medienpolitikern der CDU, CSU und auch der SPD verheißen worden war, kann schwerlich die Rede sein. Es sei denn, dass man Sendungen wie Big Brother von RTL, die ja bekanntlich erfolgreichste Fernsehsendung überhaupt, als Bereicherung versteht. Der einstige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, der Vater der jetzigen Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen, ein Wegbereiter des Privatfernsehens, forderte damals wörtlich mehr Fußball statt Homosexualität. Der Homosexualität konnte er nichts anhaben, aber die Fußballübertragungsrechte wurden unter dem Konkurrenzdruck der großen Medienkonzerne immer teurer. Für anspruchsvoll eigenproduzierte Sendungen wurde das Geld knapper. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen glich sich in jeder Hinsicht dem Privaten an. Recherche und Kritik finden immer weniger Platz. 1984, der Überschuss des Bertelsmann-Konzerns erhöht sich in Jahresfrist um mehr als die Hälfte. 1985, im Schallplattengeschäft, geht Bertelsmann mit dem US-amerikanischen Konzern RCA zusammen. 1986, Bertelsmann erwirbt in den USA den Großverlag Doubleday und den Musikkonzern MCA. Durch den Zusammenbruch des Realsozialismus entstehen große neue Möglichkeiten. Bertelsmann lässt sich möglichst keine entgehen. Dank der sogenannten Treuhandanstalt erhält er unter anderem Zeitungsmonopole in Dresden und Chemnitz und die Großdrückerei Pößneck. In Ungarn steigt er beim ehemaligen KP-Organ Népcsa Bazák ein. RTL wird in Ungarn schnell zum vorherrschenden Sender. Mit Russland trifft Bertelsmann 1992 eine Vereinbarung über die gemeinsame Produktion der russischen Schulbücher. 1993 findet Vorstandsmitglied Gunter Thielen die fromme Formulierung: Wir wollen den russischen Printmarkt mitgestalten. Mitverantworten, mitgestalten. Diese schönen, vertrauenerweckenden Worte hören wir aus Gütersloh immer wieder, wenn Bertelsmann auf Beutezüge geht und Marktanteile erobert. 1994 titelt die Frankfurter Rundschau: Bertelsmann setzt zu gewaltigem Sprung an. Rekordergebnis ermöglicht Rekordinvestitionen. An Geld fehlt es wahrlich nicht. Und so kann Bertelsmann unter anderem die Mehrheit am Musikverlag Ricordi, dem größten Italiens, übernehmen und in den USA 7 Frauenzeitschriften erwerben. Bertelsmann verfügt über so viel Geld, dass er einen dreistelligen Millionenverlust, den er mit dem Fernsehsender Vox erlebt, leicht wegstecken kann. Auch für den mühsamen Start des Bezahlsenders Premiere muss er gemeinsam mit Leo Kirch hunderte Millionen Mark aufbringen, was er anders als Kirch sich leisten kann. Bertelsmann konnte auch eben mal 5 Millionen Dollar für die Weltrechte an einem besonders wertvollen Buch locker machen, in dem der US-amerikanische General Norman Schwarzkopf über den 1990 von ihm kommandierten Krieg gegen den Irak berichtete. Ein schönes Honorar für einen bedeutenden Autor. Manchmal ist Bertelsmann gar nicht knausrig. Auf der Expo 2000 in Hannover präsentiert sich Bertelsmann mit einem Pavillon, der größer ist als die Pavillons der meisten dort vertretenen Staaten. Ein Bestandteil des Gebäudes ist der größte Personenaufzug der Welt. Die Bertelsmann illustrierte Stern bejubelt den Pavillon auf 5 Druckseiten. Der damalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Thomas Middelhoff, kommentiert: Selbstverständlich könnten die Redaktionen des Bertelsmann-Konzerns schreiben, was sie wollen. Den eigenen Konzern bejubeln dürfen sie ohne Scheu und ohne Risiko. Bertelsmann kann sich alles leisten. Eigene Blockheizkraftwerke zum Beispiel, oder eine eigene Papierfabrik in Riva, Italien, in die er 400 Millionen Mark investierte. Er expandiert Jahr für Jahr, nein, Tag für Tag. Einige der neuesten Nachrichten: Bertelsmann ist jetzt auch am chinesischen Staatsfernsehen beteiligt und nach einem Beschluss der Europäischen Kommission darf Bertelsmann sich nunmehr im Musikgeschäft mit Sony zusammentun, was der Europäische Gerichtshof untersagt hatte. Es ist unmöglich, hier alle Geschäftszweige des Konzerns aufzuzählen. Vom einträglichen Druck von Versandhauskatalogen über die Produktion von Kinofilmen bis hin zu Online-Diensten. In allen Teilen der Welt breitet er sich unter vielen verschiedenen Namen aus. Wer kennt sie alle? Schon hier in Deutschland weiß kaum jemand, dass sich zum Beispiel hinter den Namen Deutsche Verlagsanstalt, Wissenschaftsverlag Springer, Luchter, Hans-Siedler, Goldmann-Heine, Brendemhaus, Arvato, allemal Bertelsmann verbirgt. Eine wichtige Tochtergesellschaft, die Bertelsmann International Finance Limited, hat ihren Sitz auf der Antilleninsel Curaçao. Die Gründung der Bertelsmann Stiftung öffnete die Tore zu immer weiteren Geschäftsfeldern. Und das scheint mir auch ein Hauptzweck der Stiftung zu sein. Das Wort Stiftung lässt uns zunächst, wenn wir Reinhard Mohn nicht kennen, so etwas wie Wohltätigkeit, Weitherzigkeit, Menschenfreundlichkeit vermuten. Der gute Mann aus Gütersloh, so glaubt man, gibt einen großen Teil seines Vermögens für gemeinnützige Zwecke. Da können wir ihm doch nur dankbar sein, dem frommen Bertelsmann. Die Stiftung besteht seit 1977. 1993 übertrug Reinhard Mohn ihr die Mehrheit des Grundkapitals der Bertelsmann AG. Das war, wie Werner Biermann und Arno Klönne in ihrem jüngst erschienenen Buch Agenda Bertelsmann schreiben, ein strategischer Geniestreich. Mohn, damals schon über 70, sparte dadurch mehrere Milliarden Euro an Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Zudem ist die jährliche Dividendenzahlung an die Stiftung steuerfrei. Insofern gibt die Stiftung mit ihrem Jahresetat von rund 60 Millionen Euro nicht mal annähernd das aus, was sie den Fiskus kostet. Die Stiftung ist zwar jetzt Hauptaktionär der Bertelsmann AG, aber das hat nicht etwa zur Folge, dass Reinhard Mohn oder seine Familie und die Nachkommen im Konzern nichts mehr zu sagen hätten. Im Gegenteil, sie haben ihre Macht gesichert. Die Stiftung hat im Konzern kein Stimmrecht. Das Stimmrecht wird von der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft ausgeübt, einem achtköpfigen Gremium, in dem die Familie Mohn mit 4 Personen vertreten ist. Die anderen 4, Vertreter des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Betriebsrats, werden sich hüten, gegen die Familie Mohn aufzubegehren. Aber für welche guten Zwecke werden denn nun die Stiftungsgelder ausgegeben? Hilft die Stiftung den immer mehr werdenden hungernden Kindern in Deutschland und den anderen Ländern, aus denen der Bertelsmann-Konzern seine Gewinne schöpft? Hilft sie den Arbeitslosen, den Obdachlosen, den Opfern der neoliberalen Reformen, den Alten, denen die Rente nicht mehr zum Leben reicht, den Kranken, denen man die notwendige Behandlung verweigert, weil sie nicht zahlen können und die Krankenkasse nicht mehr zahlen will? Nein, im Gegenteil. Die Bertelsmann-Stiftung selber ersinnt solche neoliberalen Reformen und bündelt alle Kräfte, um sie durchzusetzen. An der Agenda 2010 war sie maßgeblich beteiligt. Kapitalexpansion, Umverteilung von unten nach oben, verschärfte Ausbeutung, daran arbeitet man in Gütersloh, ohne aber solche bösen Wörter in den Mund zu nehmen. Der Kapitalismus, also das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem des Eigennutzes, soll gemeinnützig aussehen und zauberhaft umhüllt die Aura der Gemeinnützigkeit alle Bertelsmann-Aktivitäten, der Stiftung und auch des Konzerns. So wird Bertelsmann öffentlicher Kritik und Kontrolle enthoben. In einer Stiftung, einer so großen, angesehenen Stiftung mitzuarbeiten, ist für Politiker geradezu eine Ehre. Im Stiftungsbeirat der Bertelsmann-Stiftung saßen gleich in den ersten Jahren Politiker wie Kurt Biedenkopf, Klaus von Donani, Friedhelm Fachtmann. Mohn zog auch führende Beamte hinzu, zum Beispiel vor 25 Jahren schon einen Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, Horst Teltschik, der für das Europaprojekt der Bertelsmann-Stiftung verantwortlich wurde. Für alle ihre Projekte braucht die Stiftung auch Wissenschaftler, die ihnen wissenschaftliche Bedeutung und Korrektheit bescheinigen. Dafür sorgte seit Anbeginn vor allem Professor Werner Weidenfeld, anfangs noch an der Universität Mainz tätig und schon von daher gut Freund mit Helmut Kohl. Zudem hat er einen ebenfalls sehr tüchtigen Bruder in London vorzuweisen, den die Queen zum Lord erhoben hat, also einen Mann mit vielen nützlichen Verbindungen, international. Professor Werner Weidenfeld war es denn auch, der Teltschiks Europaprojekt in der Godesberger Redoute, einem repräsentativen Ort der Bonner Republik, vorstellte unter Mitwirkung von Henry Kissinger und Valentin Fahlin. Das machte was her. Teltschik wechselte vom Kanzleramt in die Chefetage der Bertelsmann-Stiftung, zweifellos ein Aufstieg, und organisiert heute die jährlichen Münchner Sicherheitskonferenzen, macht also nicht mehr nur Europa, sondern Weltpolitik. Mit Mitteln der Bertelsmann-Stiftung entstand das Zentrum für angewandte Politikforschung, Zentrum, vornehm mit C geschrieben, geleitet von Professor Werner Weidenfeld. Es berät deutsche und europäische Politiker in Fragen der internationalen Politik. Man darf annehmen, dass Politiker, die sich von Bertelsmann beraten lassen, dankbar und klug genug sind, ihrerseits gelegentlich einen guten Rat für Bertelsmann zu erübrigen. Viele Politiker sind auch Autoren des einen oder anderen Bertelsmann-Verlages, Richard von Weizsäcker beispielsweise. Manche Politiker verdanken den Medien des Bertelsmann-Konzerns ihren Aufstieg, Gerhard Schröder beispielsweise. Und es versteht sich, dass Politiker, die gewählt werden oder wiedergewählt werden wollen, eine publizistische Großmacht wie Bertelsmann mit all seinen Sendern und Zeitschriften nicht ignorieren dürfen. Da ist ein weit gespanntes Netz von Beziehungen, in dem man sich mal hier, mal da begegnet und mit wenigen Worten der Gütersloher Art verständigt. Bertelsmann hat eigene Leute in der Politik, etwa den CDU-Abgeordneten Elmar Brok im Europaparlament, der sich da in der Weise zum Beispiel nützlich machte, dass er in den Entwurf einer EU-Verfassung die Erhebung von Studiengebühren unterbrachte. Sehr hilfreich für den Konzern war Manfred Lahnstein, Bundesfinanzminister unter Helmut Schmidt und dann anschließend Vorstandsmitglied bei Bertelsmann. Die Stiftung bietet noch andere günstige Möglichkeiten, mit Politikern zu kooperieren. Auch mit abgetretenen Politikern, deren Erfahrungen und Beziehungen sehr wertvoll sein können. Peter Glotz zum Beispiel, der lange Zeit als führender Kopf der SPD galt und auch mal ihr Bundesgeschäftsführer war, inzwischen verstorben, bekam wissenschaftliche Aufträge von der Stiftung und dann auch eine Stiftungsprofessur für Medienökonomie an der Universität St. Gallen. Als SPD-Bildungspolitiker hatte er sich in Gütersloh vor allem durch sein Eintreten für Studiengebühren und Elite-Universitäten beliebt gemacht. Besonders nützlich für Bertelsmanns Expansionismus sind Workshops, Seminare, Tagungen, Konferenzen, Foren, wo nützliche Leute miteinander bekannt werden und wo man sich mit ihnen zum gemeinsamen Nutzen verständigt. Da dürfen auch zum Beispiel US-amerikanische Journalisten mal auf einem Workshop in Gütersloh mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG plaudern. Und umgekehrt dürfen deutsche Journalisten bei einem Workshop in New York mit US-amerikanischen Wirtschaftsführern und Spitzenpolitikern sich zusammensetzen. Auf solche Weise begleitete man die Ausbreitung Bertelsmanns auf dem US-amerikanischen Markt. Zur Eroberung des osteuropäischen Rundfunkmarkts veranstaltete Bertelsmann ein Seminar in Warschau, an dem unter anderem der damalige polnische Staatspräsident Lech Wałęsa und der russische Informationsminister Fodoktow teilnahmen. Noch viel vornehmer ging es beim International Bertelsmann Forum auf dem Petersberg bei Bonn zu. An diesem informellen Gipfel, wie die Stiftung die Veranstaltung nannte, nahmen unter anderem die Regierungschefs Deutschlands, Spaniens, der Niederlande, Schwedens, Norwegens, Tschechiens, Polens und der Ukraine zahlreiche Außen-, Verteidigungs-, Wirtschafts- und Finanzminister und solche Elder Statesmen wie Hans-Dietrich Genscher und Henry Kissinger teil. Professor Werner Weidenfeld als Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung leitete das Forum und legte ein Strategiepapier vor. Anschließend teilte die Stiftung mit, ich zitiere, einhelligen Zuspruch fanden die Forderungen nach einer entschlossenen Öffnung des gesamteuropäischen Marktes für die Länder Mittel- und Osteuropas sowie nach umfassenden Strukturreformen und Deregulierungen in Westeuropa, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Zitat Ende. Das Schlüsselwort war Deregulierung. Gemeint war damit Abbau des Sozialstaats, Abbau sozialer und demokratischer Rechte, Privatisierung, mehr Macht fürs Kapital, also auch und besonders für Bertelsmann. Denn der Konzern steht überall gleich bereit, die Früchte dieser Privatisierungspolitik zu ernten oder, wie man im frommen Gütersloh sagt, Verantwortung zu übernehmen. Ob Privatisierung der Bildung, Privatisierung der Gesundheitsversorgung oder Privatisierung der öffentlichen Verwaltung, Bertelsmann übernimmt gern alles, was Profit bringt. Die 1999 gegründete Tochterfirma Arvato, die inzwischen wohl schon rund 20% zum Konzernumsatz beiträgt, verwaltet zum Beispiel die Adressen der Deutschen Post AG. Seit Juli 2005 nehmen Arvato-Mitarbeiter in East Riding im britischen Yorkshire Steuern ein und zahlen Wohngeld aus. Kürzlich ging die Stadt Würzburg eine Partnerschaft mit Arvato, also Bertelsmann, ein. Nach den Gesetzen der Privatwirtschaft soll die Verwaltung radikal umgebaut werden. Die Bürger sollen zu Kunden werden, was wir nicht als Statusverbesserung missverstehen sollten. Erklärtes Ziel ist schließlich der Stellenabbau. Sicher werden wir heute von Harald Klimenta Näheres darüber erfahren. Besonders starkes Privatisierungsinteresse zeigt Bertelsmann seit eh und je im Bildungswesen. Reinhard Mohn persönlich war zeitweilig Vorsitzender des Direktoriums der 1983 gegründeten Privatuniversität Witten-Herdecke. Die Bertelsmann-Stiftung machte ihre Anschubzahlungen für dieses Unternehmen davon abhängig, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen zahlt, also dass doch schön bitte öffentliche Gelder für dieses private Unternehmen fließen, und dass Nordrhein-Westfalen für die Gleichstellung mit anderen Hochschulen sorgt. Seit 1994 besteht das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, also Zentrum wiederum mit vornehmem C statt Z geschrieben, an dem sich die Hochschulrektorenkonferenz beteiligte. Das CHE ist ansässig in Gütersloh, wo Bildungsreformen vor allem im Hochschulwesen ersonnen werden. Durch diese Reformen hört Bildung dann allmählich auf, ein Grundrecht zu sein, sondern wird mehr und mehr zur Ware. Wer von der Profitierung des Bildungswesens letztlich profitiert, ist unschwer zu erraten, selbstverständlich der Bertelsmann-Konzern. Ich halte das, was da geplant und systematisch umgesetzt wird, für einen Angriff auf die Menschenwürde. Und ich halte die Beteiligung der Rektorenkonferenz für einen Skandal. Diese hohen Beamten sind meines Erachtens eigentlich dienstrechtlich zu verfolgen. Und als Strafe könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Monat lang das Bertelsmann-Kinderfernsehen in Super-RTL ansehen müssten. Thorsten Bultmann und Horst Bethke werden uns sicher heute im Detail über die Bildungsreformen aus Gütersloh und ihre Konsequenzen informieren. So wie die Kinder als Super-RTL-Zuschauer auf die Werbung der großen Markenartikelkonzerne zugerichtet werden, so verfolgt Bertelsmann mit all seinen Mitteln inklusive Stiftung, den Zweck unserer Unterwerfung unter Kapitalinteressen. Er selbst nennt das natürlich anders, nämlich marktwirtschaftliche Demokratie, die er weltweit ausbreiten will. Mittel zum Zweck ist auch die von Professor Werner Weidenfeld geleitete Bertelsmann Transformation Index, BTI, ein Ranking der Reformbereitschaft von mehr als 100 Staaten der Erde. Die Politikberater der Bertelsmann Stiftung in allen erdenklichen Gremien vieler Länder, nicht zuletzt der Europäischen Union, haben darauf hinzuwirken, dass die einzelnen Länder entsprechend den Ranking-Ergebnissen traktiert oder einzelne reformwillige Politiker gefördert oder andere Regierungen unter Druck gesetzt werden. Alle Länder sollen nach Bertelsmann-Vorgängen transformiert werden. Ein Prozess, dem auch die Bundesrepublik Deutschland durchaus unterliegt. Das heißt, Einmischung in innere Angelegenheiten ist zum Programm und zur Praxis geworden.
An welcher Stelle steht Kuba in diesem Ranking?
Habe ich jetzt nicht vor Augen. Ja, vielleicht, ich denke, wir werden auf dieser Konferenz uns noch näher damit beschäftigen. Am Wesen der überaus frommen Gütersloher Missionare soll jedenfalls die Welt genesen. Also ein Beispiel doch. Nicht aus dem Ranking selber, sondern aus der daraus abgeleiteten wohltätigen Arbeit der Bertelsmann Stiftung und speziell dieser von Weidenfeld in München geleiteten, diesem Zentrum für angewandte Politikforschung. Da ist ein Strategiepapier entwickelt worden für den Regimewechsel in Weißrussland. Weißrussland ist bekanntlich von allen osteuropäischen Ländern das in den letzten Jahren die stärkste wirtschaftliche Entwicklung genommen hat, sehr bedacht auf seine Unabhängigkeit. Aber in diesem Strategiepapier liest man dann, es sei eine offensichtliche Notwendigkeit, eine ehrgeizige, schnelle, gut koordinierte und effektive Strategie zu entwickeln, deren Maßnahmen einen unmittelbaren und direkten Einfluss auf die nächste Präsidentschaftswahl haben sollen. Wenn Bertelsmann von Demokratie spricht, sollte man das nie zu ernst nehmen. Vielleicht am besten gar nicht. Es ist immer ein mokanter, widerwilliger Unterton dabei. Drastisch drückte sich einmal Johannes Gross aus, den Bertelsmann zeitweilig zum Chefredakteur des Stern und zum Verleger des Zeitschriftenunternehmens Gruner und Jahr gemacht hatte. Wir sind, so Gross, eine echte Demokratie geworden. Das Gesindel darf nicht nur überall mitreden, es führt das große Wort. Zitat Ende. Männer wie Gross, Weidenfeld, Mohn fühlen sich natürlich nicht als Gesindel, wenn sie das große Wort führen. Ähnlich wie mit der Demokratie und der Gemeinnützigkeit ist es mit der Partnerschaft. Setzt sich Reinhard Mohn persönlich auch mal mit einem ehemaligen Gewerkschafter wie Walter Riester an einen Tisch. Ich habe das selbst erlebt. Es war bei einer gemeinsamen Tagung der Bertelsmann und der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung und manche beteiligten Gewerkschafter zeigten sich tief beeindruckt von dem so schlichten Auftreten des Milliardärs, der von Partnerschaft sprach. Mohn hat auch mal gemeinsam mit seinem Betriebsratsvorsitzenden einen Partnerschaftspreis entgegengenommen, den ein von ihm gegründetes Verein ihm verliehen hatte. Und er selber hat Gewerkschaften und Unternehmer- Arbeitgeberverbände gemeinsam ausgezeichnet mit einem Karl-Bertelsmann-Preis, weil sie so partnerschaftlich miteinander umgegangen waren. Der frühere IG Chemie-Vorsitzende Rappe war aber dabei. Im eigenen Konzern weiß Bertelsmann die Gewerkschaft klein zu halten. 1991, als es in westdeutschen Betrieben, namentlich in Betrieben der Druckindustrie, noch üblich war, der Gewerkschaft anzugehören, waren bei Mondruck, kleinen Moment bitte, jetzt habe ich mich etwas vertan, waren bei Mondruck in Gütersloh nur 12% der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. Das war außerordentlich wenig für damalige Verhältnisse. Das Kölner Institut zur Erforschung sozialer Chancen stellte damals in einer Studie über Managementstrategien und Interessenvertretung im Medienkonzern Bertelsmann fest, die Kompetenz zur Mitbestimmung wird den Beschäftigten rundweg abgesprochen. Die nach demokratischen Kriterien gewählten Mitarbeitervertreter können aufgrund ihres beruflichen Werdegangs die notwendigen Kenntnisse für ihr Mandat gar nicht besitzen, formulierte Mohn. Der Firmenpatriarch gibt den Proforma-Charakter der Beteiligung im Aufsichtsrat freimütig zu. Es geht nicht darum, die Meinung und das Fachwissen der Beschäftigten zu berücksichtigen, sondern vor allem um die Herstellung einer Identifikation mit den Unternehmenszielen und damit die Abwehr von Forderungen, die gegen diese Ziele gerichtet sein könnten. 1995 aber forderte Mondruck, Europas größte Offset-Druckerei, von seinen Beschäftigten 7 Stunden unbezahlte Mehrarbeit in der Woche, insgesamt 400.000 Stunden innerhalb eines Jahres, trotz sprudelnder Gewinne. Für einen Flop wie die illustrierte Tango blätterte der Konzern 57 Millionen Mark damals hin. Also je nach Marktlage werden die Partner im Betrieb dann doch, bekommen sie doch zu spüren, wer Herr im Hause ist. Gemeinnützigkeit heißt Eigennutz, marktwirtschaftliche Demokratie heißt kapitalistische Ausbeutung, Partnerschaft heißt Herrschaft. Aber niemand soll sich ausgebeutet fühlen. Bertelsmann ist schließlich ein Medienunternehmen, um für gute Laune und guten Glauben zu sorgen. Gelegentlich geschieht das mit solchen Kampagnen wie 2004, als Bertelsmann mit anderen Medienunternehmen gemeinsam unter freundlicher Mitwirkung von Angela Merkel und Ursula von der Leyen die Kampagne Du bist Deutschland lostrat, gegen die, so das erklärte Ziel, gegen die schlechte Stimmung im Lande für ein neues Klima der Zuversicht. Bertelsmann ist mit Springer und den anderen Medienkonzernen im Wesentlichen immer einig. Und mit den anderen großen Konzernen im Lande und den Unternehmerverbänden, deren Großanzeigen ihnen schließlich den Großteil der Einnahmen verschaffen, sind sie sich auch in aller Regel im Wesentlichen einig. Es gibt ja überhaupt nicht mehr viele Medienunternehmen. In den meisten Regionen Deutschlands erscheint heute nur noch je eine Tageszeitung. In der Regel sind die Verbreitungsgebiete genau gegeneinander abgegrenzt. In Ostdeutschland erschienen bis 1990 neben den SED-Bezirkszeitungen noch Blätter der anderen Parteien, die aber, auch wenn sie sich in Einzelheiten unterschieden, alle den Sozialismus und die damaligen Machtverhältnisse priesen. Die SED-Bezirkszeitungen wurden dann sämtlich von westdeutschen Pressekonzernen übernommen, die anderen Blätter wurden eingestellt. Die in private Monopolzeitungen umgewandelten früheren SED-Blätter rühmen jetzt alle den Kapitalismus und die heutigen Machtverhältnisse. Obwohl die regionale Monopolisierung der Presse auch in Westdeutschland weitgehend, bis auf wenige Regionen, abgeschlossen ist, teilweise mit dem Ergebnis, dass zwar noch 2 Zeitungen nebeneinander erscheinen, diese aber demselben Verlag gehören, so in Hannover, Nürnberg, Stuttgart, Bremen, geht die Pressekonzentration weiter. Die großen Konzerne erbauten nach und nach die regionalen Monopolblätter. Der Holzbring-Konzern zum Beispiel hat sich den Südkurier, Monopolzeitung der Bodenseeregion, die Lausitzer Rundschau, Monopol in Cottbus und Umgebung, und die Saarbrücker Zeitung, einziges Blatt im Saarland, einverleibt. Jedes Holzbring-Blatt stimmt mit den Springer- und Bertelsmann-Blättern im Lobpreis des Kapitalismus überein, der angeblich die Grundlage aller Freiheit ist. Die Blätter des Essener WAZ-Konzerns und der anderen großen Konzerne, eben auch neben Dumont, zu dem jetzt die Frankfurter Rundschau gehört, singen unisono dasselbe Lied. Neben Dumont ist ja nicht nur Monopolist in Köln und Umgebung, sondern auch durch die Treuhandanstalt in Halle in Sachsen-Anhalt. Wo einmal ein Monopol besteht, da kann Konkurrenz nicht wieder erstehen. Das haben viele kleine Versuche gezeigt, aber die großen Konzerne werden permanent immer größer und übernehmen dann nach und nach auch diese regionalen Monopole, wie eben jetzt auch hier in Frankfurt geschehen. Mit der Frankfurter Rundschau, die aber noch hier keine Monopolzeitung ist. Frankfurt ist ja eine der wenigen Regionen, wo es noch mehrere Blätter nebeneinander gibt. Alle diese genannten Monopolzeitungen agitieren für das Privateigentum an der Presse, für die Privatwirtschaft überhaupt und für die Privatisierung alles dessen, was noch gemeinwirtschaftlich ist. Nahverkehr, Wasserversorgung, Kliniken, zuletzt eben dann auch Schulen und Hochschulen. Sie agitieren gegen die Gewerkschaften und für den Abbau von Arbeitnehmerrechten und singen wie ein Kirchenchor das Lied vom Wirtschaftsaufschwung, der sich, wenn wir weiterhin Lohndumping und Sozialabbau erdulden, sicher irgendwann einstellen und dann auch viele neue Arbeitsplätze mitbringen werde. Die Beschäftigten sollen angesichts der Massenarbeitslosigkeit nicht kürzer, sondern länger arbeiten. Diesen Irrsinn verbreiten sie Tag für Tag. Die Reichen sollen von Steuerpflichten entlastet, die Armen umso stärker belastet werden. Das alles ist so inhuman wie irrsinnig, aber tägliche Propaganda. Gerade deswegen ist der gewaltige publizistische, nein, propagandistische Aufwand erforderlich, damit das Volk nicht auf andere, realistischere Gedanken kommt, sondern in der herrschenden neoliberalen Ideologie befangen bleibt. Das Grundrecht der Pressefreiheit war eigentlich ursprünglich mal anders gedacht. Erkämpft von der Französischen Revolution, aber sehr bald wurde aus der Pressefreiheit, wie Karl Marx erkannte, die Pressegewerbefreiheit, und er sagte damals, die erste Freiheit der Presse bestehe darin, kein Gewerbe zu sein. Anatole France schilderte 1908 in seinem allegorischen Roman Die Insel der Pinguine eine pervertierte Demokratie. Zitat: Die Pinguindemokratie regierte sich nicht selbst, sie gehorchte einer Finanzoligarchie, die mittels Zeitungen die öffentliche Meinung prägte und Abgeordnete, Minister und den Präsidenten in der Hand hatte. Zitat Ende. Eine Vision, die schon damals der Realität nicht weit voraus war. Nach allen Erfahrungen mit dem Hugenberg-Konzern und mit den Goebbels-Medien war man sich nach 1945 einig, dass die Pressefreiheit als Grundrecht bestimmte Vorkehrungen erforderte, nämlich, dass vor allen Dingen der Rundfunk eben nicht staatlich sein dürfe und aber auch nicht dem privaten Kapital unterliegen dürfe, sondern öffentlich-rechtlich strukturiert sein müsse. Öffentlich-rechtlich so, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in den Aufsichtsgremien vertreten sind und sich gegenseitig daran hindern, die Journalisten bei der Arbeit zu stören, um es mal auf diese kurze Formel zu bringen. Das heißt, die Unabhängigkeit der Journalisten sollte das sein, was garantiert wurde, dadurch, dass sich die verschiedenen Interessen in den Aufsichtsgremien gegenseitig blockierten. Nun, Heute hat sich das alles wieder sehr verändert. Ich habe darauf am Beispiel Bertelsmann hingewiesen. Und die Medien haben weniger heute die tatsächliche Aufgabe, Informationen zu verbreiten, als Glauben. Uns im Glauben zu stärken, dass wir in Freiheit leben, dass es bei uns demokratisch zugeht, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat ist, dass wir Deutschen das Recht haben, anderen Völkern Freiheit und Demokratie zu vermitteln, auch militärisch, auch auf anderen Kontinenten, dass Kapitalismus gut ist und dass... Gibt es ein Problem? Dass das Entscheidungsrecht im Betrieb selbstverständlich dem Unternehmer zusteht, schon weil er den größeren Überblick hat und dass er deswegen auch berechtigt und geradezu verpflichtet ist, eine größere gesellschaftliche Rolle zu spielen, also Verantwortung zu übernehmen. Dass der US-Präsident, was immer er tut, kein Schurke ist. Dass Rüstung sein muss. Dass Kritik sich in Rahmen zu halten hat. Dass unsere Politiker die Wahrheit sagen, auch wenn sie mal gezwungen sind zu lügen. Dass unseren Gegnern nicht zu trauen ist, auch wenn sie vielleicht mal die Wahrheit sagen. Dass die Gegner mit unerlaubten Mitteln kämpfen und dass wir deswegen gezwungen sein können, sie vielleicht auch mal mit unerlaubten Mitteln zu bekämpfen. Dass wir sparen müssen. Dass der Staat sparen muss. Dass kein Geld da ist. Dass öffentliche Aufgaben privatisiert werden müssen und dass das für alle von Vorteil ist. Dass es keine Alternative zu dieser Politik und zu bestehenden Machtverhältnissen gibt, zum Kapitalismus, zur EU, zur NATO und so weiter. Wir sollen glauben und in diesem Glauben festbleiben, dass wir eine freie Presse, freie Medien haben, auf die wir uns verlassen können. Wir sollen sogar glauben, man sehe besser, wenn man sich das eine Auge zuhält. Wir sollen glauben, wir seien aufgeklärte Menschen. Diese Rede von der Alternativlosigkeit, hat sich inzwischen rumgesprochen, ist ein fester Grundsatz dieser Glaubenslehre. Und das ist auch klar. Eine Alternative kann es nicht geben, wenn alles doch letztlich von der Vorsehung so richtig geregelt ist. Denn darauf berufen sich ja diese Publizisten und Politiker, wenn sie von der Alternativlosigkeit sprechen. Sie selber sind die Vermittlung der Vorsehung, wie einst die absoluten Monarchen von Gottes Gnaden. Ich möchte zum Schluss eine Frage aufgreifen, die Ulrike Holler mir vor ein paar Tagen stellte, nämlich die Frage, was tun? Ich werde sicherlich kein schnelles Patentrezept geben können, aber auch in anderen Zusammenhängen habe ich in letzter Zeit mich darauf konzentriert, zwei Forderungen aufzustellen, zwei Wünsche zu äußern. zwei Forderungen, die in keinem Parteiprogramm heute stehen. Das eine ist, zu einem vorrangigen Ziel aller Politik die Vollbeschäftigung zu machen. Und zweitens, zu einem vorrangigen Ziel aller Politik die Demokratisierung der Medien. Ich denke, das sind zwei ganz zentrale Aufgaben, die Sie stellen, auch wenn sie vielleicht utopisch erscheinen mögen oder auch wenn uns immer gesagt wird, so etwas sei utopisch. Ich halte Vollbeschäftigung überhaupt nicht für utopisch. Ich halte es für Irrsinn, ich habe es vorhin gesagt, Arbeitszeiten, Jahresarbeitszeiten, Lebensarbeitszeiten, Wochenarbeitszeiten zu verlängern bei solcher Arbeitslosigkeit. Man könnte es ja umgekehrt machen, wenn man wirklich Vollbeschäftigung wollte. Aber man sollte von Unternehmerverbänden nicht erwarten, dass sie Vollbeschäftigung wollen. Das wäre schädlich für sie. Und wenn sie das entscheidende Wort zu sagen haben, werden sie gegen Vollbeschäftigung sein. Natürlich, Vollbeschäftigung zu erreichen in dieser Gesellschaft, bei diesen auch publizistischen Machtverhältnissen, setzt einen harten Kampf voraus. Leider steht Vollbeschäftigung auch in den Gewerkschaften heute nicht oben an. Sondern wir haben ja auch erlebt, dass jetzt Tarifverträge gemacht worden sind, in denen Arbeitszeiten noch erheblich verlängert wurden. Bei Telekom jetzt um 4 Wochenstunden verlängert. Aber nehmen wir die zweite Forderung, Demokratisierung der Medien. Hans Magnus Enzensberger hat in seinen besseren Zeiten vor 40 Jahren schon gesagt, die Medien seien die Schlüsselindustrie des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, für das 21. Jahrhundert gilt das nicht weniger. Da wird wirklich Herrschaft ausgeübt. Es geht darum, meines Erachtens, das Grundrecht der Pressefreiheit, also als Jedermannsrecht, als Individualrecht, als unser aller Recht, geltend zu machen, gegenüber denen, die sie usurpiert haben. Und da steht Bertelsmann neben Springer und wenigen anderen heute vor uns. Es gab Bemühungen, einmal die sogenannte innere Pressefreiheit einzuführen. Das war nach 1968, nach den großen Anti-Springer-Demonstrationen, wo die, wie ich bis heute noch finde, sehr vernünftige Parole ausgegeben wurde, enteignet Springer, nach all dem, was er damals schon angerichtet hatte. Danach trat ja dann kurz darauf die sozialliberale Koalition die Regierung an und der damalige Bundeskanzler Willy Brandt verhieß in seiner Regierungserklärung die Verabschiedung eines Presserechtsrahmengesetzes und Inhalt dieses Gesetzes sollte sein, die Sicherung der inneren Pressefreiheit, also die Freiheit der Redaktionen gegenüber den Besitzern der Medien. Als Willy Brandt dann ans Ende dieser ersten Legislaturperiode kam, gab es noch keinen Referentenentwurf für ein solches Gesetz. Er wurde ja dann wiedergewählt. In seiner Regierungserklärung im Januar 1973 versprach er wiederum ein Presserechtsrahmengesetz zur Sicherung der oder Einführung der inneren Pressefreiheit. Als er dann zurücktrat, gab es weiterhin keinen Entwurf für ein solches Gesetz. Sein Nachfolger Helmut Schmidt trat die Regierung an mit dem Versprechen, für ein Presserechtsrahmengesetz zur Regelung der inneren Pressefreiheit. Fügte hinzu, er wolle zunächst mal den Tarifparteien Gelegenheit geben, das unter sich zu regeln. Das hatten wir, da war ich beteiligt, auch schon vorher versucht. Mein Gegenüber war damals der Herr Neven Dumont, neuerdings Professor Neven Dumont, der jetzt Verleger auch der Frankfurter Rundschau ist. Die Tarifverhandlungen führten leider nicht zum Ergebnis, aber nun hatten wir also noch mal ein halbes Jahr Gelegenheit. Es kam zu keiner tarifvertraglichen Regelung und Helmut Schmidt vergaß sein Versprechen, als er abtrat, gab es nach wie vor nicht mal einen Entwurf für ein solches Gesetz. Helmut Kohl hatte dann kein Interesse an diesem Thema. Aber das Wort Presserechtsrahmengesetz besagt ja, dass der Bund nur eine Rahmenkompetenz hat. Nach der föderalistischen Ordnung der Bundesrepublik ist Presserecht Ländersache. Und wir haben deswegen dann an sozialdemokratisch regierte oder sozialdemokratische Landesregierungen appelliert, dass sie doch wenigstens für ihren Bereich Pressegesetze zur Regelung der inneren Pressefreiheit herbeiführen möchten. Zum Beispiel, als 1990 Gerhard Schröder als Ministerpräsident kandidierte in Niedersachsen, war er auch freudig vor der Wahl dabei, uns ein solches Gesetz zu versprechen. Nach der Wahl war das sehr schnell vergessen. Das heißt, eine solche kleine Gruppe von Mitbürgern wie die Großverleger haben doch beachtlichen Einfluss, wie man an diesem Beispiel allein sehen kann. Na bitte. Ja, wir sprachen ja davon. Gut, also was tun? Ich halte diese Forderung nach wie vor für durchaus sinnvoll. Ich denke, ganz völlig überlebt ist der sogenannte Tendenzparagraf im Mitbestimmungsgesetz und im Betriebsverfassungsgesetz, der nämlich ausgerechnet diese Unternehmen von der vollen Mitbestimmung ausnimmt, sodass also zum Beispiel es bei Personalangelegenheiten in den Redaktionen kein wirkliches Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates gibt. Also das heißt, Journalisten sind weniger geschützt im Betrieb als Beschäftigte in anderen Industriebereichen. Auf jeden Fall, denke ich, sollte man zurückkehren zu dem, was nach 1945 einheitliche Meinung war, nämlich dass Rundfunk öffentlich-rechtlich zu sein hat und dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten überhaupt erst mal zu dem werden, was sie eigentlich sein müssten. Denn heute sind sie im Wesentlichen in der Hand der großen Parteien, die Aufsichtsgremien dominieren und meines Erachtens überhaupt nichts dort zu suchen haben. Konkrete Aufgaben wären natürlich auch eine Reform etwa des Stiftungsrechts. Ein so legeres Stiftungsrecht wie hier in Deutschland haben wir in anderen Ländern nicht. Da könnte Bertelsmann mit all dem, was er da anrichtet, nicht so unkontrolliert sein wie mit seiner Bertelsmann-Stiftung. Eine ganz wesentliche Forderung über dieses Medienpolitische hinaus ist natürlich, dass man sich der Privatisierung, die von da aus vorangetrieben wird, widersetzt, wofür es ständig Gelegenheiten gibt. Auch zum Beispiel jetzt in der Auseinandersetzung bei der Post. Dieses Unternehmen PIN, das jetzt der Post Konkurrenz macht, ist eine Gründung der großen Verleger, insbesondere Springer, die jetzt auch ja diese Kampagne gegen die Mindestlöhne führen. Das sind alles sehr aktuelle Dinge, die alle mit unserem Thema sehr viel zu tun haben. Also das heißt gegen Enteignung und Entrechtung überall. Aber was speziell die Medien betrifft, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir überhaupt Diskussionen bekommen. Auch Diskussionen in den Redaktionen übrigens, die kaum stattfindet. Die Journalisten werden so zugerichtet, dass sie eben nur jeder so ihren eigenen, ihnen zugeteilten Kram machen. Eine Diskussion in den Redaktionen findet kaum statt. Als Publikum sollten wir vor allen Dingen uns abgewöhnen, das zu glauben, was wir da zu lesen und zu hören bekommen. Wenn wir sehen, dass wir vor allen Dingen zum Glauben erzogen werden sollen da, dann ist es erst recht unsere Aufgabe, nach den Tatsachen zu fragen und uns auf keinen Fall einschüchtern zu lassen. Nun, es ist eine publizistische Großmacht, die da entstanden ist in Gütersloh, eng verwoben mit den wenigen anderen großen Medienkonzernen. Wächst der fromme Bertelsmann in den Himmel oder vielleicht doch nicht? Dieser Tage ging durch die Zeitungen die für Bertelsmann peinliche Nachricht, dass bei dem berühmten Professor Werner Weidenfeld, dem Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, Leiter des Zentrums für angewandte Politikforschung mit vornehmem C, übrigens unter Helmut Kohl auch Koordinator für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Begleiter von Liz Mohn auf China und anderen Reisen, ja, dass bei diesem berühmten Professor in München und Timmendorf Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Er soll Spesen falsch abgerechnet haben. Hatte er das nötig? Das wäre dann schon ein bisschen peinlich, auch für Bertelsmann. Oder konnte er einfach den Hals nicht voll genug kriegen? Das wäre zwar systemgerecht, aber auch ein bisschen peinlich. Denn Bertelsmann braucht doch Wissenschaftler, gerade dazu, dass seinen Interessen das Attribut wissenschaftlich korrekt, objektiv verliehen wird. Vielleicht ist an den Vorwürfen gar nicht viel dran. Dann wären sie allerdings ein peinliches Indiz für Kleinkriege an der Gütersloher Karl-Bertelsmann-Straße. Besonders erfreulich ist meines Erachtens eine andere Nachricht aus den vergangenen Tagen. Die von Bertelsmann so viel beschworene Partnerschaft scheint auf gewerkschaftlicher Seite als Mumpitz durchschaut zu werden. Der Gewerkschaftstag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Leipzig beschloss, die bisherigen Aktivitäten und strategischen Ziele der Bertelsmann Stiftung sowie der Bertelsmann Tochter Arvato im Zusammenhang mit der Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen kritisch zu untersuchen und für den Zeitraum der Prüfung keine neue Zusammenarbeit zwischen Verdi und der Bertelsmann Stiftung und oder der Bertelsmann Tochter Arvato zu vereinbaren. Begründet wird der Beschluss vor allem mit den Aktivitäten der Bertelsmann Stiftung im kommunalen Bereich. Ihr wird vorgeworfen, seit vielen Jahren den Umbau von öffentlichen Verwaltungen zu sogenannten Dienstleistungsunternehmen nach privatwirtschaftlichem Vorbild zu betreiben. Verquickt sehen die Gewerkschafter die Stiftungsaktivitäten vor allem mit den Geschäften der Bertelsmann Dienstleistungssparte Arvato. Klare Worte also. Ich hoffe, unser heutiger Kongress wird diesen Erkenntnisprozess voranbringen. Ich wünsche, dass sich ein Albtraum nicht verwirklicht, der mich gelegentlich plagt. Nämlich, ich sehe mich da in einem relativ kleinen Saal. Es ist ziemlich düster. Nur vorne auf dem Podium ist etwas beleuchtet, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu erkennen. Das ist der Bundeskongress des DGB. Ich bin dort Delegierter, sitze ein bisschen hinten und höre, wie er gute Laune verbreitet und uns mitteilt, dass nach langen Bemühungen etwas gelungen sei, was doch uns alle mit Freude erfüllen müsse, nämlich das große Dienstleistungsunternehmen Bertelsmann habe sich bereit erklärt, die Geschäfte des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu übernehmen. Ich selber sehe mich am Schluss dieses Traumes den Raum durch die Hintertür verlassen.
Ja, Lieber Eckhard Spohr, ich danke für diesen sehr aufschlussreichen, durchaus auch mit Galgenhumor gewürzten Bericht. Unsere Tagesordnung sieht eigentlich vor, dass wir möglichst schnell in die Workshops übergehen und wir nicht mehr allzu viel Zeit dazwischen haben. Allerdings möchte ich dann gleich dem Eckhard Spohr die Frage nochmal zurückgeben, inwieweit es möglich ist, mit ihm hier oder woanders zu den von ihm Geäußerten nochmal in eine Diskussion zu gelangen. Zuvor noch zwei, drei Anmerkungen zu den Workshops, die allesamt im Gebäude 2 stattfinden. Die Moderatoren und Moderatorinnen sind gebeten, die Teilnehmenden anzuhalten, einen kurzen Überblick dann auch von den Workshops zu geben, damit er anschließend im Abschlussplenum hier dargestellt werden kann. Was wir auch vorgesehen haben, das ist nicht so weit publiziert, für die Menschen, die sich animiert fühlen, nach der ganzen Veranstaltung heute eventuell tatsächlich etwas konkretere Arbeit zu leisten. Am morgigen Tag ist im Gebäude 2 noch ein Vernetzungstreffen angesagt, in dem ganz konkrete Maßnahmen diskutiert werden sollen. Und jetzt möchte ich nochmal den Ball an den Eckhard Spohr zurückgeben, inwieweit er aus seiner Sicht es für möglich hält oder sinnvoll erachtet, in einen Dialog mit ihm zu gelangen, ob das nun hier ist oder in einem anderen Zusammenhang. Das kann der Eckhard Spohr sicher
wissen. Ich bin bis heute Abend da.
Kann das ja auf dem Referat im Internet eingetragen werden, dass man das dann nachlesen kann? Kann die Information war so wichtig?
Kann man? Ja. Immer noch. Es liegen auch in dem Empfangsbereich jeweils noch eine Liste mit Link-Hinweisen zu Bertelsmann-kritischen Seiten im Web und entsprechend wird das dann eingestellt, denke ich. Noch weitere Fragen, oder? Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich noch bei Herrn Eckhard Spohr und ich denke, wir sehen uns im Verlauf des Tages sicherlich wieder. Danke.